Der Predigtext ist aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 20 bis 23. Und Gott sprach: Es wimmele das Wasser von lebendigen Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, an jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, an jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete ihn und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Gnade sei mit euch und Friede durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Tag 5. Wir befinden uns mitten in der Schöpfungswoche, die voranschreitet. Und mit jedem Tag, den sie weiter voranschreitet, können wir uns das Szenario besser vorstellen. Eben weil die Welt von Genesis 1 mit jedem weiteren Tag unserem Zustand heute immer ähnlicher wird. Natürlich kam dann noch der Sündenfall dazwischen, aber von dem sehen wir jetzt mal ab. Was die Verse 20 bis 23 hier beschreiben, davon haben wir schon ein Bild vor Augen. Das können wir uns vorstellen. Das ist noch anders als beim ersten Tag. Wie Licht und Finsternis geschieden wurden zum ersten Mal. Wer kann sich das vorstellen? Und dann die Einrichtung des Luftraums, des atmosphärischen Himmels, dieses Rakia, die Trennung zwischen dem Wasser oberhalb und unterhalb des Rakia am zweiten Tag. Und dann am dritten Tag die klare Abgrenzung zwischen den Meeren und dem Festland dazwischen. Und damit war die Erde eingerichtet. Es war noch der Beginn der Vegetation an diesem dritten Tag, mitgeschenkt worden von Gott, Pflanzen und Bäume. Und danach geht es dann ganz systematisch weiter. Am vierten Tag übernehmen nun die Sterne die Aufgabe, Lichtträger zu sein. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, als unsere Diener, als die Dirigenten unseres Rhythmus und auch als unsere Deuter, die uns einiges klar machen, an denen wir auch einiges ablesen können. Und am fünften Tag, also heute, wird der Luftraum mit Vögeln und das Wasser mit Fischen gefüllt werden, bis schließlich am sechsten Tag, also kommenden Sonntag, der Schöpfer die Landtiere ins Dasein ruft, und dann schafft er endlich seinen Menschen, also uns, die Krone der Schöpfung. Dazu kommen wir beim nächsten Mal, und das wird uns dann einige Zeit beschäftigen. Aber diesen fünften Tag heute, den dürfen wir auf keinen Fall überspringen, denn Gott hat ihn ernst genommen. Und auch dieser fünfte Tag hält für uns eine besondere Entdeckung bereit. Ich lese diese Verse noch einmal. 1. Mose 1, ab Vers 20. Und Gott sprach: Es wimmele das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels, also unter der Rakia. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Diese Verse bieten uns einerseits einen sachlichen Bericht, aber sie malen uns zugleich ein farbiges, ein sehr lebendiges Bild vor Augen. Und dazu verwendet Gottes Wort wieder ganz bestimmte Begriffe, Wörter, die wir uns anschauen müssen. Das ist doch interessant. Gott arbeitet mit Sprache. Gott hat uns kein Bilderbuch überliefern lassen und offenbart, sondern Gott arbeitet mit Sprache, mit Grammatik, mit Syntax, mit einem Medium, dass er nur mit uns Menschen teilen wird. Das ist erstaunlich. Und diese Begriffe, um die es heute geht, die bieten uns, ja, sie bieten uns Information, aber zusätzlich schaffen sie auch eine bestimmte Atmosphäre. Hören Sie mal, welche Atmosphäre in diesen Versen 20 und 21 mitklingt. Es wimmele das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische, alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt. Haben Sie es gemerkt? Zum ersten Mal begegnen wir hier in diesen Versen dem Begriff lebendiges Wesen. Luther übersetzt das mit lebendiges Getier. In Vers 20 Wasser von lebendigem Getier und in Vers 21 Getier, das da lebt und webt. Zum ersten Mal. Ja, am dritten Tag hatten wir bereits die Entstehung des Lebens beobachten können. An den Pflanzen, an den Bäumen, an der Vegetation. Und wir hatten gesehen, das Kennzeichen dieses ersten Lebens war gewesen, es ist individuell. Gott schuf ein jegliches nach seiner Art. Und dieses Leben ist reproduktiv, es kann sich vermehren. Gott schuf ein jegliches mit seinem Samen in sich, das sich dann weiter vermehren konnte. Das hatten wir schon am dritten Tag. Aber jetzt, am fünften, da erschafft Gott eine weitere Form von Leben, die gegenüber den Pflanzen eine neue Qualität mit sich bringt. Das ist gewissermaßen der nächste Schritt. Und deshalb dieses neue Wort. Gott bezeichnet diese neue Qualität mit dem Begriff lebendiges Wesen. Nefesh Chaya. Die Pflanzen sind lebendig, ja. Aber das, was jetzt kommt, das sind lebendige Wesen. Luther übersetzt eben lebendiges Getier. Und wir müssen verstehen, worin der Fortschritt besteht. Diese zunehmende Komplexität gegenüber den Pflanzen. Pflanzen sind biologische Organismen, biologische Systeme. Pflanzen haben genetische Strukturen, können sich reproduzieren, ja. Aber diese lebenden Wesen hier, die können sich eigenständig fortbewegen. Die haben ein zentrales Nervensystem, das ihre Bewegungen koordiniert und Reize verarbeitet. Und sie können durch ihren Instinkt zum Teil miteinander fliegen oder nach dem Sündenfall auch gegeneinander kämpfen. Lebendiges Wesen. Und wir müssen hier sehr gründlich sein, weil der Begriff dann auch in Kapitel 2,7 für den Menschen gebraucht wird. Auch der Mensch wird eine Nefesh Chaya. Und deshalb muss man bei der Übersetzung immer genau auf den Zusammenhang, auf den Kontext achten, was meint es jeweils. Und hier meint es eben dieses lebendige Getier. Und damit haben wir ein erstes Merkmal. Ein erstes Merkmal, das der Schöpfer seiner Erde am fünften Tag schenkt. Und dieses erste Merkmal ist Vitalität. Vitalität. Diese Verse, die bersten geradezu vor Lebendigkeit und vor Bewegung. Das Leben, das der Schöpfer für unsere Erde vorgesehen hat, ist ja das genaue Gegenteil von Behäbigkeit, von Langeweile, von Bewegungslosigkeit, von Stillstand gar. Nein, Vitalität. Umgangssprachlich könnte man sagen Power. Gott schenkt seiner Schöpfung Power. Und das Wort Nefesh, was Luther mit Getier übersetzt, meint in seiner Grundbedeutung eigentlich den Hauch, das Atmen. Das bedeutet eigentlich Nefesh. Und aus dem Atmen entsteht dann der Atem, mit und ohne Maske. Und Luther übersetzt dann auch den Atem als Odem. Verstehen Sie, das meint Nefesh. Also das ist das ja, was ein lebendiges Wesen ausmacht. Es atmet. Und wenn man wissen will, ob jemand lebt, dann schaut man immer nach, atmet er noch? Atmet er noch? Alles, was atmet, alles, was lebt, stimmt in den Jubel der Schöpfung ein, haben wir letzten Sonntag gesungen. Und oft wird dieser Begriff kombiniert und so auch hier mit dem Wort lebendig. Nefesh Chaya. Und Nefesh Chaya ist eigentlich ein Pleonasmus, wie man sagt, ein weißer Schimmel. Ja, klar, ein Schimmel ist immer weiß, Leben ist immer lebendig, aber das wird hier nochmal extra betont. Und hier zum ersten Mal taucht dieser Begriff in der Bibel auf und er wird hier zunächst gebraucht für Wassertiere und für Vögel. Und diese Lebendigkeit, diese Vitalität zeigt sich in Bewegung. Das sehen Sie an den Verben. Vers 20, da steht eigentlich wörtlich, es wimmele das Wasser von einem Gewimmel lebendiger Wesen. So steht es da wörtlich. Da steht zweimal dieses gleiche Grundwort wimmeln. Es wimmele das Wasser von einem Gewimmel lebendiger Wesen. Da kann man richtig zuschauen, wenn man das liest. Und das Ganze wird dann nochmal verstärkt in Vers 21b, wo die Rede ist von lebendigen Wesen, die sich regen. Luther übersetzt das alles Getier, das da lebt und webt, das ist ganz gut. Wörtlich steht da eigentlich, und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen die Gewässer wimmeln. Da kommt das Wort nochmal vor. Lebendige Wesen, die sich regen, von denen die Gewässer wimmeln. Ein alter Ausleger, Franz Delitzsch, hat dazu geschrieben, das Wort, was hier für Wimmeln steht im Hebräischen, Sheres, das bezeichnet ohne Ansehung der Größe diejenigen Tiere, die zahlreich sich beieinander finden und flink sich durcheinander bewegen. Das ist schön beschrieben, die sich zahlreich beieinander finden und flink durcheinander bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem riesigen Aquarium voller farbiger Exemplare. Dieses Bild wird uns hier vor Augen gestellt. Und dann bei den Vögeln, in Vers 20 die gleiche Dynamik, Luther übersetzt, Vögel sollen fliegen. Wörtlich steht da eigentlich im Hebräischen, flatterndes flattere. Das ist wie Lautmalerei, da hören Sie den Flügelschlag, flatterndes flattere. Und sogar die Grammatik unterstreicht diese Bedeutung. Das Verb für fliegen steht hier nicht in der normalen, üblichen Verbform im Hebräischen im Kal, sondern es steht in der Form polel. Gut, das sagt Ihnen jetzt nichts, das müssen Sie mir einfach glauben. Aber polel, diese Polel-Form drückt eigentlich Bewegung aus. Und da streicht das also nochmal. Es flattert, es wimmelt. Die Szene strotzt nur so vor Vitalität, das heißt vor Lebendigkeit und Bewegung. Und dann zeigt sich die Vielfalt auch darin, dass dieses Leben dazu drängt, sich zu vermehren. Das ist dann der nächste Vers 22. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Das ist die Vitalität, dieses pralle, sprudelnde, überbordende Leben. Und das finden wir ganz ähnlich im zweiten Buch Mose. Da wird uns erklärt, warum die Ägypter solche Angst vor den Israeliten bekamen, weil dieses Volk eine solche Vitalität zeigte. Und da stehen dann in 2. Mose 1, Vers 7 dieselben Begriffe teilweise. Also, es wuchsen die Nachkommen Israels und sie zeugten Kinder und sie mehrten sich und sie wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll wurde. Vitalität. Und diese Vitalität kann sich eben auch ausdrücken in Fruchtbarkeit, in Fertilität, wenn Sie so wollen. Und diese Vitalität gibt diesen Wesen Eigenständigkeit. Eine Eigenständigkeit, die eine Maschine niemals erreichen könnte. Diese Wesen können sich selbst erhalten, sie können sich selbst reparieren gewissermaßen, wenn die Selbstheilungsprozesse funktionieren, sie können sich selbst reproduzieren. Was für ein Wunderwerk. Und damit gibt uns der Schöpfungsbericht am fünften Tag eine wichtige Information, die weit über die Vogelwelt und weit über die Wassertiere hinausreicht. So ein Leben will der Schöpfer. So ein Leben schenkt der Schöpfer voller Vitalität. Der Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, warum? Damit sie das Leben und volle Genüge haben. Damit die, die an Jesus glauben, das Leben und volle Genüge haben. Vitalität. Wissen Sie, manche Zeitgenossen, die haben von Gott und vom Glauben so die genau entgegengesetzte Vorstellung. Wenn die Bibel oder Gemeinde oder Kirche hören, dann denken sie an so ein wohltemperiertes Christentum. Ja? Also zum Lachen gehen wir in den Keller und alles in gedämpftem Ton, sowohl akustisch als auch ästhetisch. Alles immer schön nur Piano und nur nicht zu fröhlich und nur nicht zu farbig. Gucken Sie sich das an, es ist genau das Gegenteil. Auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir das. Ein volles, ein pralles Leben, das will Gott. Und natürlich kommt gleich die Rückfrage, klingt das jetzt nicht sehr postmodern? Nach Multioptionsgesellschaft, nach Kramladen, in dem man sich selbst bedienen kann. Wir amüsieren uns zu Tode. Christsein als Erlebnisparcours, Christsein als Selbsterfahrungstrip. Das könnte man ja fast denken, wenn man sich manche Freizeitprospekte christlicher Werke anschaut. Und Sie merken, wir müssen das klären. Wir müssen klären, was mit Vitalität inhaltlich gemeint ist. Was mit Vitalität, da hinten ist auch jemand vital, was mit Vitalität inhaltlich gemeint ist. Entscheidend ist, aus welcher Quelle kommt diese Vitalität? Aus welcher Quelle strömt diese Lebendigkeit? Und das sehen wir hier in Vers 20. Gott sprach, es wimmelte das Wasser und dann geschah das. Vers 21. Und Gott schuf. Hier steht wieder dieses besondere Wort für Schaffen, was wir aus dem ersten Vers kennen, bara. Und Gott schuf und dann entwickelte sich dieses lebendige Leben. Und in Vers 22 steht wieder, und Gott segnete. Es kommt von Gott, er ist die Quelle. Das echte Leben kann und muss immer nur von Gott kommen. Und so hat das ja der Apostel Paulus dann auch im Rückblick auf seine Bekehrung gesagt. In dieser autobiografischen Passage in Philipper 3, da sagt er, ich jage dem Ziel nach. Warum? Weil ich von Christus ergriffen bin. Er hat nach meinem Leben gegriffen. Er hat mein Leben verändert. Er hat mir Vergebung meiner Schuld geschenkt. Er hat mich unter seine Fittiche genommen. Und weil ich ergriffen bin, darum jage ich jetzt dem Ziel entgegen. Er ist die Quelle meines Lebens. Er ist die Quelle meiner Vitalität. Und darum war Paulus bereit zu leiden. Darum. Er hat das nicht gesucht, aber er hat das eingepreist. Und die Verfolgung ist letztlich der Testfall der Vitalität. Die Verfolgung ist der Testfall der Vitalität. Nicht das abwechslungsreiche Freizeitvergnügen. Theo Lehmann, der Evangelist, den die Stasi in der DDR über Jahre hinweg brutal verfolgt hat, er hat das einmal so ausgedrückt in einem berühmten Artikel, den Fred Benfer hier vor einigen Wochen schon einmal in einer Predigt zitierte. Da hat er gesagt, wir brauchen KZ-fähige Christen. Wir brauchen Leute, deren Vitalität nicht an der Grenze ihres Vergnügens gewissermaßen endet. Und Dr. Theo Lehmann hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, noch nie gab es weltweit betrachtet so viele christliche Märtyrer wie heute. Noch nie gab es eine so weltweite zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Aber er sagt auch, dass darin eine Gefahr liegt, dass wir eben diese Vitalität möglicherweise verlieren, dass wir bequem werden. Und dann fügt er hinzu, noch verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan, Christsein ist cool. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Das ist der Testfall der Vitalität. Es muss ja nicht gleich Verfolgung sein. Auch geringerer Druck ist eine gute Gelegenheit für die Gemeinde Jesu, ihre Vitalität zu testen und zu erproben. Ziehen wir uns in vorauseilendem Gehorsam aus der Öffentlichkeit zurück? Reduzieren wir unser geistliches Leben auf gut gemachte Videos oder Zoom-Konferenzen? Tauchen wir ab in unsichtbare Hauskreise? Sehnen wir uns nach der Komfortzone, um auch noch das letzte Risiko auszuschließen? Oder kämpfen wir darum, dem Auftrag unseres Herrn auch gegen Widerstand treu zu bleiben? Vitalität. Und dann zeigt uns der Schöpfer an diesem fünften Tag ein zweites Merkmal. Ein zweites Merkmal, das seine Schöpfung prägt. Und dieses zweite Merkmal lautet Vielfalt. Also erstens Vitalität, zweitens Vielfalt. Schauen Sie, Vers 21. Ich lese wieder nach Luther. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist das Zweite, Vielfalt. Man könnte auch sagen Diversität, Diversity. Gott beschränkt sich nicht darauf, drei Fischarten und vier Vogelarten zu kreieren, sondern greift voll in den Farbtopf. Gott greift voll in den Farbtopf und er präsentiert uns eine breite Palette, wie wir aus dem Biologieunterricht wissen. Und das erste Beispiel, was der Text uns präsentiert, ist gleich spektakulär. Luther übersetzt Walfische. Wörtlich eigentlich große Tiere, hier große Meerestiere, weil sie ja im Meer leben. Einige übersetzen großes Seeungeheuer, Taninim Gadol, groß. Und dieser Begriff ist sozusagen das Wort, um einschüchternde Tiere zu beschreiben. In 2. Mose 7 wird es für eine Schlange verwendet, die Schlangen bei Pharao. In Hesekiel 29 für ein Seeungeheuer, das als Metapher für die ägyptische Großmacht steht. In Jeremia 51 steht dieses Wort für einen Drachen, ein riesiges Reptil. Und wieder der Vergleich. In Mythen, in den altorientalischen Mythen, da galten riesige Tiere oft als finstere Mächte, als Gottheiten fast. Und hier ist gleich von Anfang an klar, nein, Gottes Geschöpfe. Keiner muss sich davor fürchten. Das sind Gottes Geschöpfe. Und dieses, was Luther dann mit Walfisch übersetzt, ist gewissermaßen aus einer großen Palette nur ein Beispiel. Also pars pro toto. Ein Teil für das Ganze. Und deshalb fügt der Text dann gleich hinzu in Vers 21. und alles Getier. Also nicht nur große Walfische, sondern alles Getier, das da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt. Alles Gottes Geschöpfe. Wale, Stachelrochen wahrscheinlich, Haie, ebenso wie Aale, Fischottern, Meeresdinosaurier und möglicherweise auch Plankton. Und dann taucht hier, wie schon am dritten Tag bei den Pflanzen, das kennen Sie, wenn Sie die Predigt über die Pflanzen gehört haben, diese Klassifizierung wieder auf. Ein jegliches nach seiner Art. Das ist ganz wichtig für den Schöpfungsbericht und wir hatten das ja schon ausführlich geklärt in der Predigt über die Verse 9 bis 13, wenn Sie das nochmal nachhören wollen, finden Sie alles über unsere Homepage. Wir hatten ausführlich geklärt, dass dieses Wort, was da im Hebräischen für Art steht, also Min, dass wir das nicht eins zu eins auf den klassischen Artbegriff auf unserer Biologie beziehen können, sondern dass man das wahrscheinlich besser mit Grundtyp übersetzt. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen hat da ja wertvolle Forschungsarbeit geleistet. Was ist ein Grundtyp? Der Grundtyp ist etwas breiter als der engere Artbegriff, da der Grundtyp mehrere Biospezies einschließt. Also Biospezies ist die kleinere Einheit, das sind Tiere, die miteinander gekreuzt werden können unter natürlichen Bedingungen oder auch bei der Zucht. Das heißt, die Biospezies, nein, ich korrigiere nochmal, ist enger gefasst. Das sind Individuen, die untereinander Nachkommen zeugen können, die ihrerseits wieder fruchtbar sind. Das ist das entscheidende Kriterium bei der Biospezies. Und der Grundtypbegriff ist etwas breiter. Das sind Wesen, die miteinander Mischlinge haben können, ohne dass sie unbedingt fruchtbar sein müssen. Und diese verschiedenen Grundtypen sind dadurch voneinander abgegrenzt, dass es zwischen den Grundtypen, also zwischen verschiedenen Grundtypen, keine Kreuzungsmöglichkeit gibt. Ein Beispiel für so einen Grundtyp sind die Pferdeartigen. Dazu gehören das Pferd, zwei Eselsarten und drei Zebraarten, hat mir schon gesagt. Also zu diesem Grundtyp der Pferdeartigen hat man bisher 6 Biospezies gefunden. Nur damit Sie eine Vorstellung davon haben, ein jegliches nach seiner Art meint höchstwahrscheinlich ein jegliches nach seinem Grundtyp. Ganz klar abgegrenzte Einheiten. Das heißt, und das ist jetzt wichtig, bei aller Vielfalt, bei aller Vermehrung bleiben diese Lebewesen konsequent in den Grenzen ihres Grundtyps. Das heißt, sie bringen nur solche Geschöpfe hervor, die ihnen prinzipiell gleichen. Es gibt keine Makroevolution. Es gibt keine Höherentwicklung von einem Grundtypen zum nächsten, bis man dann schließlich, wie wir sagten, von der Amöbe zu Goethe emporgestiegen ist. Sondern die Grundtypen von Anfang an bleiben voneinander abgegrenzt. Und das sehen wir hier auch in diesem Text. Es ist offensichtlich nicht so, dass Gott am Anfang einige einfache Organismen schuf, aus denen sich dann immer komplexere Formen entwickelten, durch natürliche Prozesse, sondern Gott schafft Grundtypen im fertigen Zustand und gibt diesen Grundtypen, wie dem, den Luther hier Walfisch nennt, gibt diesen Grundtypen dann die Fähigkeit, sich fortzupflanzen und sich innerhalb dieses Grundtyps weiterzuentwickeln. Und bei diesen Wassertieren handelt es sich möglicherweise um ganze Schwärme, wenn man von diesem Gewimmel ausgeht. Da ist nicht unbedingt gesagt, dass es von jedem Exemplar nur einmal weiblich-männlich gab. Möglicherweise ganze Schwärme teilweise geschaffen. Ja, und was für eine beeindruckende Vielfalt von Grundtypen können uns die Biologen präsentieren und auch innerhalb dieser Grundtypen von bestimmten Arten. Nur mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie sehr Sie mit den Schützenfischen vertraut sind, die in manchen Ozeangebieten, meistens an den Küsten Südostasiens leben. Diese Schützenfische haben die einzigartige Fähigkeit, mit Wasserstrahlen nach Insekten zu spritzen. Ja, die sich irgendwo auf Blättern oder Zweigen über dem Wasser ausruhen. Die haben ihren Obergaumen quasi eingekerbt, da ist irgendwie eine Kerbe drin. Und es bildet sich da eine Röhre, wenn sie die Zunge gegen diesen Obergaumen rücken. Und indem sie die Kiemen dann ganz schnell schließen, können sie einen kräftigen Wasserstrahl haargenau ins Ziel bringen. Und mit diesem Wasserstrahl schleudern sie das Insekt auf die Wasseroberfläche. Und jetzt ist das Insekt für sie natürlich ein leichtes Opfer. Sie haben ausgezeichnete Augen, mit denen sie die Entfernungen in ihrer Genauigkeit bemessen können und die instinktive Fähigkeit, auch die Lichtbrechung noch zu berechnen, die beim Übergang vom Wasser zur Luft auftritt. Denn sie müssen ja ihre Opfer treffen. Das ist Präzisionsarbeit. Ein wunderbares Beispiel. Oder noch eins, der Einsiedlerkrebs. Der besitzt ja im Gegensatz zu anderen Krebsen keine Außenschale. Der hat quasi einen weichen Hinterleib, was nicht ganz ungefährlich ist. Aber er besorgt sich eben dafür die Gehäuse verschiedener Schnecken. So ist er gewissermaßen konstruiert. Ja, er nimmt sich immer leere Schneckengehäuse, er tötet niemals einen Schneckenbewohner und zieht dann, wenn er wieder dicker wird, von einem Gehäuse ins andere, braucht er ein neues Haus. Also der ist ausgesprochen umzugsfreudig. Und sein Krebskörper ist von Natur aus so gewunden, dass er perfekt in das gewundene Gehäuse hineinpasst. Zum Gehen benutzt der Krebs nur die beiden Beine dicht hinter den Zangen. Mit den beiden anderen Beinen hält er sein Wohnhaus fest. Und die vergrößerte rechte Zange des Krebses dient ihm quasi als Türverschluss, wenn er sich nach innen zurückgezogen hat. Aber dieser Krebs ist nicht alleine. Er lebt in einer symbiotischen Gemeinschaft mit Seeanemonen. Diese Seeanemonen sind nicht ganz ungefährlich. Sie haben Giftzellen, denen die meisten Geschöpfe ausweichen. Und das wiederum schützt den Einsiedlerkrebs. Und er geht mit den Anemonen gewissermaßen jetzt eine Partnerschaft ein. Er trägt sie auf ihren Gehäusen umher. Das funktioniert fantastisch. Die Anemone ernährt sich von den Resten der Krebsmahlzeit und der Krebs wird durch die Anemone vor Verfolgern geschützt. Das nennt man Synergieeffekte. Ja? Ich frage Sie, wo soll das herkommen? In dieser Großartigkeit, in dieser Genialität, beeindruckende Vielfalt. Ja, es ist genial, wie vielseitig der Schöpfer seine Produktionen ausstattet und wir wollen wenigstens einmal den Vögeln auch noch Gerechtigkeit erweisen. Der pazifische Goldregenpfeifer, Sie kennen das vielleicht, der muss zu einer bestimmten Jahreszeit von Alaska nach Hawaii fliegen, 4500 Kilometer. Dafür frisst er sich 70 Gramm Fett an vorher. Das ist sein Treibstoff. Er verbraucht pro Stunde 1,2 Gramm Fett, das heißt 0,6% seines Eigengewichts, und das wird ja dann natürlich immer weniger, weil er immer dünner wird gewissermaßen. Er braucht 3 Tage, um nach Hawaii zu kommen, von Alaska aus. Das sind 88 Flugstunden. Seine Energie, sein Fett reicht aber nur für 72 Stunden. Und er hat keine Möglichkeit, zwischendurch irgendwie Rast zu machen und sich wieder was anzufuttern. Was geschieht? Der Schöpfer hat ihm die Information gegeben, flieg nicht alleine, sondern flieg immer in Gemeinschaft. Und zwar in Keilformation. Und in diesem Gemeinschaftsflug, der Goldregenpfeifer angeordnet in Keilformation, da spart das Tier 23% der Energie. Und kommt dann, oh Wunder, in Hawaii sogar noch mit 6,8 Gramm an. Ganz bequem, es passiert ihm nichts. Aber dazu ist es auch notwendig, dass er die richtige Peilung hat. Ja? So ein präzises GPS-System gewissermaßen, damit er keine Umwege fliegt. Damit diese geniale Anordnung in Keilform wirklich gerade auf ihr Ziel zuhält. Nur ganz funktioniert es. Denn wenn sie dran vorbeifliegen, dann gibt es 1000 Kilometer lang keine weitere Insel mehr. Das ist also alles sehr präzise konstruiert und es ist ein Wunder und zum Staunen, was der Schöpfer in diese Geschöpfe hineingelegt hat. Und ganz wichtig, diese Vielfalt ist nicht die Folge von Mutation und Selektion, für die es endlose Millionen von Jahren brauchte, sondern diese Präzision ist die Handarbeit, die liebevolle Handarbeit des Schöpfers. Und der 5. Tag ist ein Beweis für die von ihm gewollte und garantierte Vielfalt. Das ist Diversity. Und das Ganze ist umso staunlicher, denn trotz dieses kurzen Zeitfensters, innerhalb dieser 6 Tage, trotz dieses kurzen Zeitfensters, innerhalb dessen der Schöpfer seine Welt eingerichtet hat, in den Grenzen dieser Grundtypen, hat er für eine schwindelerregende, faszinierende Vielfalt gesorgt. Und wir müssen dieses biblische Vielfaltskonzept verstehen. Und wir müssen es ernst nehmen, wenn dieses Konzept, dieser Anspruch auf Vielfalt von einer ideologischen Bewegung an sich gerissen wird, die alles dran setzt, die Ordnung unseres Schöpfers zu bekämpfen und zu pervertieren. Unter dem Stichwort Vielfalt. Und auch darum brauchen wir den biblischen Schöpfungsbericht so dringend, weil der biblische Schöpfungsbericht uns hilft zwischen gottgewollter Vielfalt auf der einen Seite und pervertierter Vielfalt auf der anderen Seite zu unterscheiden. Ich will das nur kurz an einem Beispiel aufzeigen. Seit einiger Zeit wird in mehreren Bundesländern eine sogenannte Pädagogik der Vielfalt schon in die Grundschulen hineingetragen. Unter der Fahne Gender geschieht hier ein Totalangriff auf das biblische Verständnis von Ehe, von Familie, von Mann und Frau und von Sexualität. Nach dem Verständnis dieser Ideologie ist das Geschlecht, also Mann oder Frau, nicht vor allem biologisch. Das Geschlecht ist demnach nicht von Gott durch Geburt vorgegeben, sondern es ist nur anerzogen. Es ist eher ein soziologisches, soziales Phänomen. Und deshalb, Pädagogik der Vielfalt, sollen die Kinder dazu gebracht werden. Das können Sie alles in den Texten nachlesen. Ihre natürliche Sexualität als Jungs, als Mädchen gegebenenfalls zu hinterfragen. Heterosexualität, sagt man, sei nur eine Variante unter vielen. Und Vielfalt bedeutet dann, es gibt mehr als zwei Geschlechter, möglicherweise 60 oder noch mehr Varianten. Das Geschlecht ist nicht biologisch vorgegeben. Vielfalt bedeutet, es ist veränderbar, es ist wandelbar. Vielfalt heißt dann, alle denkbaren Varianten von Sexualität sind gut, sofern man sich gut dabei fühlt. Und deshalb gibt es in diesem Bereich nach diesem Konzept auch keine Sünde, da es keine göttlichen Gebote gäbe, da der Mensch sich ja nicht Gott verdankt. Und um die eigene Sexualität zu erkunden, sollen Kinder schon früh durch sexuelle Praktiken, schon in der Grundschule, durch bestimmte sexuelle Praktiken dafür sensibilisiert werden. Also Sexualpädagogik in der Schule soll zu bestimmten Praktiken anleiten. Die Mutter und Publizistin Birgit Kelle nennt Beispiele solcher Praktiken in ihrem neuesten Buch unter dem Titel Noch normal? Das lässt sich gendern. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Also der Titel Noch normal? Das lässt sich gendern. Erschien im Finanzbuchverlag München jetzt in diesem Jahr. Sie nennt Beispiele solcher Praktiken und zieht dann folgende Bilanz. Zitat, was hier unter dem Deckmantel der Aufklärung und Toleranzerziehung daherkommt, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Kindesmissbrauch. Und dieses Konzept wird natürlich von vielen Kräften in der Gesellschaft unterstützt, allen voran auch wieder der DFB, der ja immer auf den Flügeln des Zeitgeistes segelt. Und seit September verbreitet der Deutsche Fußballbund folgenden Werbespot, Zitat, für Schwulen, Lesbe und Transgender, für Menschen aller Herren Länder. Der DFB. Aber was passiert hier? Wenn man den Menschen aus seiner biologischen Identität gezielt herauslöst, dann wird er umso leichter zum Opfer von Fremdbestimmung, von Manipulation. Wenn sie nicht wissen, wer sie sind, kann ihnen jeder alles Mögliche über sie einreden. Genderideologie, sagt Birgit Kelle, ist Schrittmacher in einer Zeit der totalen Entgrenzung. Und dadurch werde der Mensch schutzlos, weil man alle Gewissheiten zerstört, multikulturell, multinational, geschlechtslos und jetzt auch noch sprachlos soll er sein, der neue Mensch. Und wohlgemerkt, bei diesem Programm geht es nicht um Hilfe für Menschen, die von sich aus Rat suchen. Es geht hier nicht um Menschen, die sagen, ich komme mit meiner Sexualität nicht klar, was kann ich tun? Sondern es geht um die gezielte, um die aktive Umerziehung von Kindesbeinen an mit staatlicher, nicht nur Genehmigung, sondern Aufforderung. Und dagegen müssen wir von Gottes Offenbarung her festhalten, dass Vielfalt kein Wert an sich ist. Ob diese Vielfalt dem Menschen schadet oder dem Menschen hilft, das hängt davon ab, ob sie dem Willen des Schöpfers entspricht oder ob sie gegen den Willen des Schöpfers rebelliert. Wir haben ja gesehen, der Schöpfer will Vielfalt. Auch Vielfalt, das ist ganz wichtig, braucht eine ethische Orientierung. Vielfalt ist kein Wert an sich. Beispiel, es gibt sicher vielfältige Möglichkeiten, wie Sie von Ihrer Bank Geld sich besorgen können. Ja, Sie können das per Online-Banking machen, Sie können ganz persönlich zum Schalter gehen, Sie können sich am Geldautomaten bedienen oder Sie können mit vorgehaltener Maschinenpistole in den Schalterraum eindringen und sagen, Geld her oder ich schieße. Das ist Vielfalt. Und Sie sehen, es gibt ethische Unterschiede dabei. Und nun hat der Schöpfer eine heilsame Vielfalt in seine Schöpfung eingestiftet. Eine Vielfalt, die wir an diesem fünften Tag schon so deutlich erkennen können. So viele verschiedene Grundtypen, so viele verschiedene Arten bei den Fischen, bei den Vögeln, geschaffen als Männchen und Weibchen. Nefesh Chaya, aber auch vorher schon, sahen wir letzten Sonntag unendlich viele Sterne in der Welt der Galaxien, 10 hoch 25. So viele Farben und Formen in der Pflanzenwelt. Heute Nachmittag ist Herbstspaziergang dran, schauen Sie sich mal die Blätter an, nur die Farben. Vielfalt. Und auch in dem Psalm, da hören wir immer wieder das staunende Echo auf diese schöpferische Genialität. Psalm 104, Vers 24 bis 25. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Psalm 124, 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Wissen Sie, Gott hätte ein viel sparsameres Schöpfungsprogramm auflegen können. Gott hätte sagen können, Grundversorgung reicht. Ja? Aber Gott wollte Vielfalt. Es geht bis hinein in die Welt der Töne, in die Welt der Farben, in die Welt der Geschmacksvariationen und der Sinneseindrücke aller Art. Das hat Gott gemacht. Aber, das müssen wir auch bedenken, diese Vielfalt und diesen Reichtum können wir nur wirklich genießen, können wir nur in rechter Weise gebrauchen, wenn wir dabei die Nähe des Schöpfers selbst suchen. Er will, dass wir das mit ihm genießen. Und das war die große Entdeckung von König Salomo. Salomo, der mächtigste König Israels wahrscheinlich in seiner Geschichte. Und dieser Salomo war nun wahrlich ein Kulturmensch. Salomo war ein Literaturmensch, Salomo war ein Musikmensch, Salomo war ein Genießer par excellence. Und er versuchte, alles mitzunehmen, was diese Welt an Vielfalt zu bieten hat. Aber dann, in der letzten Phase seines Lebens, da schreibt er dieses Buch, Prediger, Kohelet. Und da sagt er in Prediger 2, Vers 24, ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinem Bemühen? Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Denn wer kann fröhlich essen und genießen und Kunstgalerien besichtigen und Konzerte hören ohne ihn? Das meint Genuss, das meint Vielfalt. Der Schöpfer hat es uns gegeben, dass wir es mit ihm genießen und dankbar aus seiner Hand empfangen. Und Augustin, der große Kirchenvater, hat diese Abhängigkeit des Genusses von Gott glänzend auf den Punkt gebracht. Er sagt, ruht in ihm, in Gott, und ihr werdet Ruhe finden. Warum geht ihr in die Wüsten? Das Gute, das ihr liebt, es ist von ihm. Aber gut und süß ist es nur in ihm. Und bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Das heißt, du missbrauchst die Vielfalt und die Schönheit und das Faszinierende der Schöpfung und der Kultur, wenn du den, der dir das schenkt, ausschließt. Und je weiter du dich von ihm entfernst, umso weniger wirst du selbst das Gute richtig genießen. Und irgendwann wirst du gar nicht mehr unterscheiden können, was wirklich gut ist und was böse und dekadent und zerstörerisch. Du wirst es nicht mehr unterscheiden können, wenn du nicht nahe bei ihm bleibst. Bleib bei ihm. Zwei Merkmale sind uns an diesem fünften Tag aufgeleuchtet. Zwei Merkmale, die unser Schöpfer in seine Welt hineingelegt hat. Zwei Merkmale, die typisch für ihn sind. Und mit denen er unser Leben segnen will. Das erste ist Vitalität, echte Lebendigkeit. Er ist die Quelle des Lebens, Vitalität. Und dann das zweite, Vielfalt. Eine geheiligte Vielfalt, die wir aus seiner Hand empfangen. Und dann eine dritte, eine letzte Entdeckung. In Vers 22, da beginnt Gott eine Geschichte, an die wir bis heute anknüpfen, bei jedem Gottesdienst, wenn wir uns am Ende unter den Segen Gottes stellen. Da heißt es nämlich in Vers 22, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Gott segnete sie, der Herr segne dich und behüte dich. Und das ist das Dritte, was Gott seiner Welt an diesem fünften Tag schenkt. Versprechen, ein Versprechen. Also Vitalität, Vielfalt und zum Schluss ein Versprechen. Gott gibt dieser Schöpfung sein Versprechen und er beginnt damit bei den Fischen und Vögeln. Das ist doch eigentümlich, dass hier zum ersten Mal in der Bibel steht, Gott segnete sie bei den Fischen und Vögeln. Und was bewirkt das, dass Gott sie segnet? Seid fruchtbar, sie vermehren sich. Und nun können Fische und Vögel sich das ja nicht vornehmen, fruchtbar zu sein, sondern Gott wird ihnen das schenken. Aufgrund seines Segens. Und dieser Segen ist Gottes Versprechen mit Erfüllungsgarantie. Ich sage das nochmal. Dieser Segen ist Gottes Versprechen mit Erfüllungsgarantie. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott verspricht das. Er verspricht das über diesen neuen Kreaturen. Über diesen neuen Kreaturen, die er gerade frisch geschaffen hat. Sie sollen das Wasser füllen. Sie sollen den Luftraum gewissermaßen füllen über der Erde. Gerade hat er sie frisch geschaffen und es wird Fische geben, es wird Vögel geben. Gott verspricht das und sagt, ihr werdet bestehen bleiben. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Fische und Vögel. Ihr werdet bestehen bleiben in aller Vitalität und Vielfalt. Das ist ein göttliches Versprechen und kein geringerer als der Jesus selbst hat dann Jahrtausende später in der Bergpredigt daran erinnert, am Beispiel der Vögel, dass der Schöpfer sein Versprechen bis heute hält. Nämlich in Matthäus 6 in der Bergpredigt, da sagt der Herr Jesus in Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel. Und es ist fast, als würde er aus dem Schöpfungsbericht zitieren, seht die Vögel unter dem Rakia. Denn wie steht es hier? Ja, Gott machte Vögel, dass sie fliegen auf Erden unter dem Rakia, unter der Feste des Himmels. Und weiter. Sie säen nicht. Sie ernten nicht. Das können sie genauso wenig bewusst machen, wie sich zu vermehren, säen und ernten. Nein, Jesus sagt weiter, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Warum? Weil sie unter seinem Segen stehen. Versprechen mit Erfüllungsgarantie. Und dann fügt der Herr hinzu, seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Hey, hat Gott euch denn nicht viel mehr versprochen als ihnen? Lebt ihr nicht unter einem viel besseren Segen als diese Tiere? Und kurz danach, da hat der Herr Jesus seine Jünger in eine schwierige Aufgabe hineingeschickt. Und denen war ganz schön mulmig zumute, weil sie wussten, jetzt wird's ernst. Das können wir lesen in Matthäus 10, Vers 28. Da sagt der Herr zu den Jüngern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Na, das ist mal ein Trost. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Nehmt das ernst, Leute. Wer nur an euren Leib rankommt, der kann euch nicht wirklich schaden. Und dann hat Jesus wieder ein Vogelbeispiel herangezogen. Nämlich Vers 29. Dann sagt er, in dieser brenzligen Situation, wo sie Angst haben, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Also guckt euch diese Sperlinge an, diese Vögel, nach weltlichen Maßstäben sind das Leichtgewichte. Zwei Sperlinge für einen Groschen, das sind ökonomische Leichtgewichte. Das sind politische Leichtgewichte. Das sind machtstrategische Leichtgewichte. Zwei Sperlinge für einen Groschen. Und dennoch, sagt Jesus, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Das heißt auf Deutsch, wer an die Sperlinge ran will, der muss erst an Gott vorbei. Und das heißt, unter seinem Segen zu leben. Wer an die Sperlinge ran will, der muss erst an Gott vorbei. Wer an dich ran will, der muss erst an Gott vorbei. Das ist Segen. Und dann fährt Jesus fort, jetzt hört her, sagt er, ihr seid besser. Ihr seid besser. Und damit meint er, ihr seid besser dran. Ihr seid besser gestellt. Ihr seid mehr geliebt als viele Sperlinge. Warum? Weil ihr Kinder seid. Weil ihr Kinder Gottes seid, geschaffen zu seinem Bilde, erlöst durch seinen Sohn, durch den Glauben an ihn. Und darum steht ihr erst recht unter seinem Segen. Die Haare auf eurem Haupt sind gezählt, sagt Jesus dann als nächstes. Das heißt, ihr seid bis in die letzten Kleinigkeiten in der Abhut des größten Schöpfers und Herrn. Wer an euch ran will, muss erst an ihm vorbei. Ja? Ja, es könnte sein, dass sie euch töten. Das könnte sein. Es könnte sein, und so war es ja dann später, auch bei den Jüngern Jahrzehnte später. Aber ihr müsst euch nicht fürchten, nicht vor denen, die nur den Leib töten können, denn sie können eure Seele nicht töten. Versprechen. Und schon im Alten Testament hatte Gott den Vögeln ein kleines Denkmal gesetzt, nämlich im Psalm 84. Psalm 84, Vers 4 bis 5. Da sagt der Psalm, Beter folgendes, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Da ist es, als würde der Psalmist sagen, was haben es die Vögel gut? Was haben es die Vögel gut, dass sie in Gottes Haus ihr Nest bauen können? Ja, die sind wohl gesegnet. Die lassen sich ihren Gottesdienst niemals wegnehmen. Die werden niemals von ihrem Tempel weichen. Denn sie stehen unter seinem Segen. Und dann fügt er hinzu, aber ich will auch gesegnet sein. Herr, ich will auch ganz nahe bei dir sein. Und dann kommt dieser Satz, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl denen, die nah an deinem Herzen sind. Wohl denen, die treu mit deiner Gemeinde dich loben und in ihrer stillen Kammer genauso. Und wissen Sie, diese Vögel vom Tempel, das sind die Nachkommen der allerersten Vögel vom Tag 5 der Weltgeschichte. Und damit schließt sich unser Kreis für heute. Was war das für ein spezieller 5. Schöpfungstag gewesen? Da war ja noch kein Mensch dabei. Noch kein Adam, noch keine Eva, die kommen erst nächsten Sonntag dazu. Die waren ja noch nicht dabei. Und trotzdem hat unser allmächtiger, genialer Schöpfer schon ganz viel Herzblut eingesetzt an diesem 5. Tag. Und unser genialer Schöpfer hat schon an diesen Geschöpfen, die einfach nur das Wasser und die Luft bevölkern sollen, gezeigt, womit er unser Leben, womit er dein Leben so reich beschenken will. Mit Vitalität. Echtes Leben, das aus seiner Quelle fließt, das du nur bei ihm bekommst und nirgendwo sonst. Mit Vielfalt. Und was das Beste ist, mit seinem unzerstörbaren Versprechen, du, ich will dich segnen. Du bist mir mehr wert als alle Sperlinge dieser Welt. Und darum, weil ich dich segnen will, habe ich alles für dich gegeben, damit du mich finden kannst. Darum, weil ich dich segnen will, habe ich meinen eigenen Sohn mir vom Herzen gerissen und ihn in deine Welt geschickt. Damit du Jesus kennenlernen kannst. Damit Jesus für dich an seinem Kreuz sein Leben opfert, um die Strafe zu tragen für deine Schuld. Damit Jesus seine Macht über den Tod beweist. Und damit Jesus seitdem ansprechbar ist für dich, dass du zu ihm kommen kannst und erfahren kannst, dass es wahr ist, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich habe alles für dich gegeben, sagt Gott, damit du mich finden kannst. Und wer das begreift, der fängt selber an zu singen. Und zwar lauter, als die Vögel es könnten. Und er findet seinen Liedtext in diesem wunderbaren Spiritual von dem Sperling, den der Schöpfer niemals aus den Augen lässt. Und da heißt es dann in diesem Lied, fühle ich mich entmutigt, hüllen mich Schatten ein, bleibt jede Tür verschlossen, bin ich total allein. So hoffe ich doch auf Jesus, mein bester Freund ist er. Er sieht sogar den Sperling, doch er sieht und liebt mich mehr. Ich singe, weil ich froh bin, sing laut und freue mich sehr. Ja, er sieht sogar den Sperling, doch er sieht und liebt mich mehr. Lass nicht dein Herz erschrecken, sein gutes Wort, ich höre. Ruhend in seiner Güte, hab keine Furcht ich mehr. Auf seinem Pfad geleitet, sehe ich stets den nächsten Schritt. Er sieht sogar den Sperling und er geht auch mit mir mit. Ich singe, weil ich froh bin, sing laut und freue mich sehr. Ja, er sieht sogar den Sperling, doch er sieht und liebt mich mehr. Liebst du ihn auch? Allmächtiger Gott und Vater, du großartiger, unbegreiflicher Schöpfer allen Lebens. Herr, als du uns noch nicht geschaffen hattest, da wirktest du schon in diesem 5. Tag. Und schon darin sehen wir deine Liebe, deine Größe, den Reichtum deiner Geschenke, Herr, und die Verheißung deines Segens. Und wir danken dir, dass du alle deine Versprechen hältst und dass jeder, der an uns ran will, an dir vorbei muss, Herr. Lass uns niemals abstumpfen vor deiner herrlichen Gnade und Liebe und Zuwendung. Und lass unser Leben wirklich ein Loblied sein. Und lass uns nie vergessen, egal wie stürmisch die Zeiten sind, dass du unsere Zuflucht bist und unsere Geborgenheit. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.